Im Kapitalismus haben die Arbeiter nichts zu verlieren als ihre Ketten. Wer diesen Satz von Marx heute noch zitiert, und wir waren so frei in unserer Ankündigung, der macht sich lächerlich. Nicht zuletzt vor den Leuten, von denen da die Rede ist. Vor Arbeitern. Erstens macht man sich lächerlich, weil nach allgemeinem Dafürhalten Arbeiter heute gar nicht mehr existieren. Es gibt ja nur noch Mitarbeiter. Das wäre jetzt noch nicht so schlimm, weil alles, was ich heute Abend über Arbeiter sage, gilt auch für Mitarbeiter. Zum Zweiten aber sind sich die vielen Mitarbeiter mit dem Rest des Publikums in der Nation einig geworden, dass sie es einfach gut getroffen haben, und sie nennen eine Produktionsweise, von der Marx gesagt hat, das ist Ausbeutung, Wohlstandsgesellschaft. Und diese Behauptung von der Wohlstandsgesellschaft, die steht ungerührt neben Mitteilungen der Art, dass mittlerweile 20% der deutschen Arbeitnehmer in einem Niedriglohnsektor beschäftigt sind, der sie und ihre Familien eingestandenermaßen nicht ernährt. So schlecht ernährt, dass man sogar Kinderarmut sichtet. Neben all dem gibt es auch eine Kritik am Konsum in dieser Gesellschaft. Aber nicht daran, wie schäbig der ausfällt, sondern die Kritik am Konsum, die es in dieser Gesellschaft gibt, behauptet, es gibt zu viel davon. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Und dieser Überfluss wird von vielen Menschen als Quelle böser Ausreißer und Übel angesehen. Wer also massenhaft billige T-Shirts kauft, der macht sich schuldig daran, dass Kinderarbeit verwendet wird, um billige T-Shirts zu produzieren. Die Überflussgesellschaft bringt nicht nur Bioprodukte, sondern vor allen Dingen mit Dioxin verseuchte Bioprodukte hervor. Der globale Warentransport, der diesen Überfluss über den Globus bewegt, der produziert so viel Kohlendioxid, dass das Klima kaputt geht. Und am Ende wird noch die dritte Welt ein Opfer des Überflusses, weil immer unfairere, schlechtere Preise gezahlt werden für die Produkte, die man den Menschen dieser Weltgegenden abnimmt. Das ist so ein Tableau von Übeln, das in der Konsumgesellschaft, die in der Konsumgesellschaft gesichtet werden. Und die Menschen, die diese Sicht teilen, haben eine Lösung anzubieten, die sie auch diskutieren in Foren, in Zeitungen. Sie sind der Auffassung, dagegen ließe sich einiges machen, wenn die Konsumenten sich auf ihre Konsumentenmacht besinnen. Man muss beim Einkauf einen ethisch wertvollen Einkaufszettel fabrizieren, schwarze Schafe meiden, damit das Geld nur in die Kassen der Guten fließt. Und so könnte man diese Fehltritte korrigieren. Es ist merkwürdig, dass alle Übel, die in der Produktion zustande gebracht werden, nach dieser Sicht der Dinge durch eine veränderte Konsumtion geheilt werden. Insgesamt also erhält man ungefähr folgenden Aufriss von der Welt, in der wir leben. Das ist eine Konsumgesellschaft, die für die Menschen zuträglich ist und Wohlstand serviert. Und die bösen Ausreißer, die der Überfluss hervorbringt, die sind beherrschbar, wenn sich der Konsument anständig benimmt. So, dieses Bild will ich heute Abend mal angreifen. Also eine politische Ökonomie betreiben, die nicht über Lohn, Preis und Profit redet, sondern über den Konsum und auch über die Artikel des Konsums. An denen lässt sich nämlich einiges zeigen. Fangen wir also mal an mit dem ersten Etikett, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Der Begriff will die Vorstellung nahelegen, es geht in der Produktion um die Herstellung nützlicher Güter, eben Güter, die nicht bloß den Bedarf, das Notwendige decken, sondern für Wohlstand taugen und das für alle Gesellschaftsmitglieder. Das ergibt zusammengefasst diesen Begriff, Wohlstandsgesellschaft. Und zum Zweiten ist den Leuten, die so denken, natürlich nicht verborgen, dass zuallererst, bevor es ans Konsumieren geht, eine ganz andere Tätigkeit steht. Nicht das praktische Fabrizieren der Sachen, sondern das Geldverdienen. Man muss Geld verdienen, um über Mittel zu verfügen, Güter des Bedarfs und womöglich des Wohlstands zu erwerben. Ist das so? Leben wir in einer Konsumgesellschaft, wo alles zu diesem Zweck hergestellt wird, dass es den Verbraucher und seinen Bedarf erfreut? Und der Gelderwerb ist die Bedingung, der Erwerb der Mittel, mit dem man den Zugang zu diesen Dingen sich eröffnet. Wenn es so wäre, ein erster Zweifel, müsste man dann um jeden Euro Lohn kämpfen? Wenn es wahr wäre, alles wird für den Konsum und den Wohlstand der Menschen hergerichtet und produziert, warum haben dann viele Leute gar kein Einkommen? Das wirft zunächst einmal ein schlechtes Licht auf das, was man die Bedingungen nennt, die erfüllt sein muss, damit man die Dinge des Genusses erwirbt. Nämlich die Bedingung, Geld muss erzielt werden in der Konkurrenz, im täglichen Berufsleben. Wie kommt man an Geld in dieser Gesellschaft? Jeder weiß es. Wer keines hat, muss einen Unternehmer finden, den er reicher macht. Nur wenn er so einen findet, dann hat er Zugang zum Gelderwerb und kann sich das Seinige kaufen. Ob er das schafft, ob er einen Unternehmer findet, der sich etwas verspricht von der Anwendung einer Arbeitskraft, das ist eine offene Frage in dieser Gesellschaft. Zwar ist jeder darauf angewiesen, aber keinem ist der Job garantiert. Es gibt Millionen Leute, die lohnen sich für die Unternehmen nicht, die werden nicht eingestellt. Und was das wie viel betrifft, wie viel man verdient, wenn man denn etwas verdient, ist die einfache Grundregel, dass für den Gewinn, der in den Unternehmen produziert wird, der Lohn knapp zu haltende Kost ist, weil er den Gewinn schmälert. Dienst am Wachstum, Dienst an fremdem Eigentum, das ist das, was der Marx im Auge hatte, wenn er gesagt hat, in dieser Welt der Produktion von Geld geht es um Ausbeutung. Und was für die rausspringt, die einen Arbeitgeber finden, den sie bereichern, das ist bestenfalls Reproduktion. Das war ein lateinisches Wort, mit dem der Mann sagen wollte, Arbeit macht nicht reich. Bestenfalls taugt sie dazu, dem Menschen die Notwendigkeiten der Lebensführung einzutragen, die ihn instand setzen, am Ende der Woche, am Ende des Monats aufs Neue in die Fabrik zu gehen, um denselben Aufwand zu treiben, um die Lohnsumme neuerlich zu verdienen, die er braucht, um sich zu erhalten. Leute, die Marx nicht gelesen haben, die ihn in der Frage wahrscheinlich für verrückt halten, die teilen dieses Argument, ohne dass sie das lateinische Wort bemühen. Man ist sich nämlich bei uns sicher, das, was ein Mensch verdient, der für Lohn arbeitet, das lässt sich zusammenfassen als Lebenshaltungskosten. Lebenshaltungskosten. Nicht Reichtum. Das, was man braucht, um das Leben im Dienst an fremdem Fabrikeigentum zu absolvieren. Das ist es. Lebenshaltungskosten, sodass man einmal sagen könnte, als Arbeiter kann man vielleicht leben im Kapitalismus, wenn alles gut geht. Aber so möchte eigentlich niemand leben. Und auch dafür könnt ihr vielleicht aus dem Umkreis eurer eigenen Bekanntschaften oder Verwandtschaften Zeugnisse aufführen. Eltern beherrschen bis heute den Seufzer, meine Kinder sollen es einmal besser haben. Das ist die zusammengefasste negative Bilanz ihres Lebens. Ihre Bemühungen haben zu einem anständigen, schönen Leben nicht geführt. Deswegen wünscht man sowas seinen Nachkommen. Dass sowas der Lebensalltag eines normalen Arbeiters ist, das sieht man nicht nur den Geldgrößen und Geldrechnungen an, sondern das sieht man auch den Utensilien an, die sich in einem Arbeiterhaushalt als Konsumptionsartikel einfinden und die als Wohlstand gefeiert werden. Ein paar Hinweise dazu. Es ist sicher so, unbestreitbar, dass der moderne Arbeitnehmer von heute über Güter verfügt, die vor 30, 40 Jahren einfach in solchen Haushalten nicht üblich waren. Heute hat fast jeder ein Automobil, einen Kühlschrank und ähnliche Geräte und natürlich einen Fernseher, Marke Flachbildschirm. Das sind Utensilien, die gibt es unbestreitbar auch in proletarischen Haushalten. Was zunächst den fahrbaren Untersatz angeht und das Auto. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn man Arbeitskräfte beansprucht, die in einem Umkreis von 100, 150 Kilometern zum Wohnort einen Arbeitsplatz annehmen müssen, wenn man ausgerechnet denen den fahrbaren Untersatz verweigern würde. Mobilität heißt es heute in den Kleinanzeigen. Das ist sowas wie eine Qualifikation, die jeder mitbringen muss. Und das Instrument dazu ist das Auto. Was so ein profanes Gerät angeht wie den Kühlschrank, ja, auch darüber kann man mal ein Wort verlieren. Warum gibt es das und welche Funktion erfüllt das? Wenn ein moderner Arbeitnehmer 8 bis 10 Stunden an seinem Arbeitsplatz beansprucht wird, dazu noch die Hin- und die Rückfahrt zum Arbeitsplatz, die nicht selten 1, 2 Stunden oder mehr ausmachen, dann ist das Zeitfenster, das verbleibt, wenn die Notwendigkeiten der Arbeit erledigt sind, das Zeitfenster, das verbleibt, um die Reproduktion zu erledigen, die Wiederherstellung der Schaffenskraft eines Menschen, die Ernährungsfrage zu regeln, ein denkbar kleines. Der Kühlschrank ist ein Instrument, das den Leuten erspart, täglich aufs Neue ihre Utensilien für ihre Ernährung zusammenzukaufen, weil man die Milch und den Hering kühlt. Das ist ein Gerät, das ein ganzes Proletariat instand setzt, in der knappen, verbleibenden freien Zeit nach den Arbeitsnotwendigkeiten, zunächst einmal Notwendigkeiten der Reproduktion, wie die Ernährung, zu erledigen. Dann gibt es noch, wenn die Notwendigkeiten der Wiederherstellung des Menschen erledigt sind, Körperpflege, Essen, ein verbleibendes Restquantum der freien Zeit für die Entspannung und Erholung. Der Mensch muss ja fit sein für den nächsten Tag und sich entspannen. Der Fernseher ist ein Instrument, das einem modernen Proletarier auf den Leib geschneidert ist. Der Fernseher ist das Instrument von Entspannung, Erholung, Amüsement, das für Leute geschaffen ist, die sich an einem Arbeitsplatz aufreiben, der sie konditionell wie zeitlich total beansprucht, ohne dass sie darüber reich werden. Man kann das nach allen 3 Momenten der Lohnarbeit aufblättern. Was den Faktor Zeit angeht, wenn schon das kleine verbliebene Quantum, das nach der getanen Arbeit und nach den Notwendigkeiten der Reproduktion verbleibt, mit Entspannung gefüllt sein soll, dann muss es eine Entspannung sein, die zeitsparend organisierbar ist, ruckzuck. Der Fernseher verlangt einen Knopfdruck und schon geht's los. Mehr Aufwand nicht. Faktor Leistung. Ein Mensch, der geschafft von seinem Job heimkommt, der hat es in der Regel mit einem sehr kleinen Quantum verbliebener Konditionen zu tun, dass er mobilisieren muss, um sich zu unterhalten. Der Fernseher ist in dieser Frage ideal. Der lädt nämlich ein zum bloß passiven Konsum bewegter Bilder. Mehr Anstrengung braucht man dazu nicht. Und insofern ist diese Flimmerkiste in den Haushalten, ob freiwillig oder unfreiwillig, das Einschlafmittel überhaupt. Und das dritte Moment, Geld. Das ist viel billiger, sich die Filme im Fernsehen anzuschauen, selbst wenn man die GEZ heute zahlen muss, weil man seine Drückebergerei aus der Studentenzeit doch nicht fortschleppen konnte. Das ist immer noch viel billiger, als Bayreuth oder Berlinale oder solche Ereignisse zu finanzieren. Insofern sind die drei Momente zusammengenommen. Das Auto, der Kühlschrank, der Fernseher. Das sind funktionelle Notwendigkeiten, wie Menschen, die durch ihren Arbeitsplatz beansprucht werden, deren Lebenskraft aufgezehrt wird, ohne dass sie darüber reich werden. Wie diese funktionellen Notwendigkeiten erledigt werden können. Und solchen Notwendigkeiten sagt man vernünftigerweise nicht nach, sie seien Wohlstand. Denn Wohlstand würde da beginnen, wo die Notwendigkeit zurückgelassen wird, wo es um Genuss und Freude, nicht mehr um die Erledigung von unabweisbarem Bedarf geht. Dagegen kann man natürlich einwenden, wird auch eingewandt. Der Arbeitnehmerhaushalt unserer Tage beherbergt ja gar nicht nur diese Momente der Notwendigkeit. Da gibt es doch auch Luxusgüter, die sich eingestellt haben in solchen Haushalten. Stimmt auch. Bohnenkaffee oder Lachs oder was ihr euch immer einfallen lasst, das waren einmal Artikel, mindestens so nach dem Krieg, in den ersten 10, 15 Nachkriegsjahren. Die waren Luxusartikel, die in diesen Warenkorb nicht gehörten. Heute ist es so. Aber was beweist es eigentlich, wenn man heute in jedem Supermarkt für 2,79 200 Gramm Lachs kaufen kann? Eigentlich nur eins. Das ist ein Indiz dafür, wie sehr die Ausbeutung gestiegen ist. Wenn nämlich dieser Edelfisch für dieses Geld von normalen Arbeitern heute gekauft werden kann, dann zeigt das, dass man in immer weniger Lohnminuten heute ein Kilogramm Edelfisch herstellen kann. Dass der Aufwand dafür so gering geworden ist, dass dieses Produkt selbst für normale Arbeitnehmer erschwinglich wird. Die Konsequenz muss man sich auch noch auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das nämlich so ist, dann ist doch insgesamt die Herstellung der Lebensmittel so vorangekommen, so produktiv gemacht worden, dass in immer weniger Zeit nicht nur das Notwendige, sondern auch noch die Genussartikel herstellbar sind. In immer kürzerer Zeit, zeigt uns dieses Beispiel, gehen die Lebensmittel herzustellen. Aber der Mann, der arbeiten geht, der hat gar nicht mehr freie Zeit gewonnen. Die Leute gehen heute immer noch 40 Stunden oder mehr arbeiten. Es ist gar nicht so, dass die gestiegene Produktivität bei der Herstellung des Lebensnotwendigen dem Menschen zugutekommt als ein gewonnenes Mehr an freier Zeit bei gleichzeitig gestiegener, besserer Versorgung. Und das ist konsequent, weil dieser Vorteil, den eine gestiegene Produktivität in einer vernünftigen Gesellschaft hätte für den Arbeiter, im Kapitalismus nicht dem Arbeiter, sondern dem Unternehmer zukommt und nutzbar gemacht wird. Die schaffen es, mit der Steigerung der Produktivität in kürzerer Zeit aus weniger Arbeit mehr gewinnbringendes Produkt zu schlagen. Und die nicht mehr gebrauchte Arbeit, die läuft dann als Arbeitslosigkeit, als gestrichene Lohnkost auf den Straßen rum.